Wo sind meine Lesben?
Herzlich willkommen zur 361. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben uns mit den Gewerkschaften verbündet und besprechen für euch den Film Pride über die 80er Jahre. Mit mir hier der Anführer der Schwulenbewegung. Das ist Robert Krüger.
Erlüchen. Und Stefan Giesbert sucht seine Lesben.
Nein, das warst du.
Ach, war ich das auch?
Du bist alles heute.
Dann bist du...
Ich bin auch da.
Eine alte Oma. Stefan Giesbert.
Hallo.
Das klang wohl eher nach Papagei, oder?
Ja, ich wollte es nicht kommentieren.
Polly will einen Keks.
Pride, worum ging's?
Pride. Es geht um die Schwulenbewegung in England der 80er Jahre. Und gleichzeitig geht es um die Streiks der Bergarbeiter, der Minenarbeiter. Nee, Kohleminen, genau. Also beides stimmt.
Minenarbeiter,
ja. Kohlenbergwerksminenarbeiter. Natürlich zur gleichen Zeit, auch in den 80ern in England. Die haben da, ich glaube, über ein Jahr gestreikt.
Ja, ewig gestreikt, ja.
Und das war dann damals auch so, wo Thatcher damals beschlossen hat, dass sie jetzt mal diese Gewerkschaften kaputt machen müsste. Und da gab es dann eine Verbrüderung der Schwulenbewegung mit den Bergarbeitern. Und die Schwulenbewegung hat quasi gesagt, so ja, wir sind das gewöhnt. Ja, warte, ich komme noch dazu. Die haben so nach dem Motto aus der Sache raus zu sagen, wir sind unterdrückt und wir sind es gewöhnt, von der Polizei schlecht behandelt zu werden, auf die Fresse zu kriegen, wenn wir irgendwie für unsere Rechte demonstrieren. Und jetzt geht's den Bergarbeitern genauso, die da auch von der Polizei irgendwie misshandelt werden, wenn da irgendwie bei den Streiks und den Demos irgendwie was daneben geht. Und ich glaube, so zumindest kam das in dem Film für mich so raus, so ganz uneigennützig war das auch nicht. So ein bisschen war denen schon klar, dass es auch gute PR sein würde, wenn die Schwulen beschließen, ja, lass uns mal irgendwie Geld sammeln für die Bergarbeiter und das ist ja prima PR, da kommen wir gut bei rum. Und dann machen sie das und sammeln halt mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, mit allen möglichen Transparenten und lustigen Eimern in London auf der Straße. Oder was, London? Ich bin mir gar nicht sicher. Doch, ich glaube schon.
Wir sind ja von London immer nach Wales gependelt.
Lesben und Schwule für die Bergarbeiter war dann immer so der Slogan und dann wird so der Eimer gerasselt und dann sammeln sie da Geld. Und als sie das Geld dann zusammen haben, also ein bisschen Geld haben, fahren sie dann natürlich auch dahin, um das publikumswirksam oder PR-wirksam auszuschlachten, fahren sie in ein kleines Dorf nach Wales und geben dort sozusagen das Geld ab. Und jetzt prallen da halt Welten aufeinander und das ist dann so der Inhalt unseres Films.
Ja, sie brauchten ja erst mal ewig, bis sie überhaupt so ein Dorf gefunden haben, oder eine Gewerkschaft gefunden haben, die das Geld überhaupt haben wollte.
Ja, die meisten haben gleich gesagt, wer sind sie? Was, wer hat da gesagt? Nee, danke.
Genau so, nein, Schule wollen wir nicht. Oh, okay.
Ja, also wir haben es zu tun mit einem wirklichen Crash von zwei Kulturen. Also, das heißt, Kulturen ist das falsche Wort. Also einmal natürlich diese schwulen Szene. Sehr, sehr aufgeschlossen, sehr modern, was das angeht, und dann eben auf der anderen Seite.
Also gerade in den 80er Jahren extrem schrill, extrem so drüber.
Genau, genau. Und dann auf der anderen Seite das Bergarbeiterdörfchen mit ein paar alten Omis und einen Haufen ja Männern, die vor Testosteron kaum gehen können und ja, die natürlich total mega dagegen sind, also Schwulenfeindlichkeit bis zum Anschlag. Und ja, das prallt dann eben aufeinander.
Ja.
Und es wäre jetzt natürlich nicht verfilmenswert, wenn da nicht dann doch eine Annäherung passieren würde. Und ja, den Rest wollen wir jetzt nicht verraten, aber natürlich müssen beide Seiten dann irgendwann ein bisschen was lernen.
Fast sowas wie ein Konflikt.
Ja, da bringst du schon...
Das ist so der Hauptkritikpunkt, den wir beide ja nach dem Film hatten. Das war so, ja, cool, aber sie haben es nicht zugelassen, dass ein ernsthafter Konflikt zustande kommt.
Richtig. Es wird immer mal wieder angedeutet, was alles so an Problemen möglicherweise im Raum steht. Ja, also natürlich, wenn du in den 80ern schwul irgendwie, jetzt sagen wir mal, nicht gerade in London, in der Innenstadt, in dem hipsten Viertel, wo noch möglicherweise mehrere deinesgleichen sind, rumläufst, sondern wenn du da irgendwo dich nach in irgendeiner Arbeiterstadt begibst, dann bist du da unter Umständen halt wirklich offen angefeindet worden, bis hin zu krankenhausreif geschlagen worden. Und dass all diese Dinge, wie feindselig die Gesellschaft den Schwulen in den 80ern noch gegenübersteht, und heute ist ja auch noch nicht alles in Sack und Tüten, aber ich glaube, wir sind ein gutes Stück weitergekommen in den letzten 30 Jahren. Das wird immer so angedeutet, was alles Schlimmes passieren könnte, aber der Film tänzelt da so drumrum, doch nicht zu miese Stimmung aufkommen zu lassen. Und das ist eigentlich das, was ich ihm vorwerfe. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Frage, was, wie schlecht geht's den Schwulen in dieser Gesellschaft, mit der Frage anerkannt zu werden, sondern auch in der Frage, wie schlecht ging's den Bergarbeitern, wenn sie ein Jahr streiken und kein Geld verdienen.
Das wirkte so harmlos, fand ich. Ich habe dann am nächsten Tag noch mal ein bisschen im Internet quergelesen, wieso, was so da passiert ist. Das muss wirklich schlimm gewesen sein.
Ja.
Also natürlich kein Geld, keine Zahlungen, die Gewerkschaften auch irgendwann pleite und trotzdem wird weiter gestreikt und so. Boah.
Genau.
Also alles nicht so schön.
Wie so ein ganzer Landstrich dort quasi ausblutet, weil da keiner mehr Geld verdient.
Genau, die Frauen, die dann anfangen, Geld zu verdienen mit allem Möglichen.
Ja, das war dann mal so kurz drin, wo es dann heißt, ja, hier, wir haben die Heizung ausgemacht, weil wir müssen Geld sparen, aber sitzen immer noch alle im Pub und trinken Bier und feiern da irgendwie in ihrem Gemeinschaftshaus. Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass es jetzt schon wirklich ernst ist, weil dieser Film halt an keiner Stelle wirklich ernst macht. Also eine unserer Protagonisten wird mal auf der Straße angefeindet und dafür, dass er schwul ist und weil das auch nach außen zu sehen ist, wobei in der Szene war das gar nicht so zu sehen, aber egal, wird er dann zusammengeschlagen, kommt ins Krankenhaus, aber er hat dann so ein...
Ja, ist überhaupt nicht klar, wann wir ihn wiedersehen. Also da an der Stelle fand ich es sehr unglücklich, wie das ganze Zeitmanagement war. Also für mich war nicht klar, ob das Tage später war oder gar Wochen später war. Deswegen... keine Ahnung, ob es schlimm war oder nicht.
Ich habe eine Kritik gelesen zu dem Film, die sagte, dass er ein Schlag in die Magengrube sei. Und auch die Szene zum Beispiel, es gibt eine Figur, die irgendwann ihren Eltern sozusagen gestehen muss, dass sie schwul ist. Und für die Eltern bricht da relativ eine Welt zusammen. Und diese Szene sei mit aller Fürchterlichkeit inszeniert gewesen und ein Schlag in die Magengrube und so. Ich las diese Kritik und dachte so, haben wir einen anderen Film gesehen?
Kein Stück.
Also
ich fand's schon fast liebevoll.
Naja, liebevoll war das nicht, was die Mutter da gemacht hat, aber, oder der Vater vor allem.
Nee.
Aber die Art, wie das inszeniert war, die Schrecklichkeit blieb so schön von mir abgeschirmt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt wirklich mies fühlen muss oder dass ich jetzt gerade zu Tränen gezwungen werde. Das hat der Film nicht hingekriegt und ich hatte auch das Gefühl, er versucht es auch nicht wirklich ernsthaft. Er will mir klar machen, das ist jetzt nicht schön für den Jungen, deshalb ist er da zu sehen und sitzt da und heult. Aber gleich in der nächsten Szene wird wieder irgendein blöder Gag gemacht.
Ja.
Und dann ist er wieder gut. So, ja, war ja klar, dass das nicht schön wird, dass er das machen, wenn er das macht.
Es lief aber ja schon die ganze Zeit drauf hinaus. Also
ja,
war so,
genau. Es war uns dann eh allen klar und ja.
Aber ich habe mich trotzdem richtig gut von dem Film unterhalten gefühlt, muss ich sagen.
Ja, da bin ich durchaus dabei. Also, das lag vor allen Dingen an den Omis.
Ja, die Omis waren super. Die dann, ja, also in dem Dorf gibt's halt ein paar Leute, die offener sind und ein paar, die weniger offen sind. Und ja, die unternehmen dann auch ein bisschen was mit den Schwulen und so. Das ist richtig, richtig schön. Also da war ich prächtig unterhalten.
Ja, vor allem, weil, also der Film hat immer mal wieder so Elemente einer Komödie, muss man dazu sagen. Also, obwohl das Thema eigentlich sehr, sehr ernst ist.
Ganz beschwingte Leichtigkeit.
Genau, hat er so eine beschwingte Leichtigkeit. Also, wir haben so Partys, auf die dann gehen. wenn wir so mal eintauchen dürfen in die Nachtclub-Szene der schwulen Szene in London in den 80ern, dann kriegen wir halt mal so
wir haben ja direkt danach im Anschluss einen Flug gebucht und sind das letzte Wochenende jetzt in London gewesen.
In den 80ern, ja.
In den 80ern, haben das für euch mal recherchiert. Es war so. Es war 1:1 so.
Kurze Zeitreise. Ja. Also ich bezähle dieses Aufeinanderprallen der Kulturen. Wir sollten vielleicht, glaube ich, auch mal auf Schauspieler kurz zu sprechen kommen. Also wir haben Bill Nighy noch in einer Nebenrolle. Das ist, glaube ich, so die größte Berühmtheit in dem Film. Taucht erst relativ spät auf. Ich hatte irgendwie gehofft, dass er eine größere Rolle hat, aber hatte er nicht. Spielt so einen alten...
Eine Wunder...
Jetzt habe ich dich gerade nicht gehört. Kannst du nochmal sagen?
Eine wunderbare Rolle.
Ja, auf jeden Fall. Aber eine relativ kleine Nebenrolle doch.
Ja.
Spielt halt einen der älteren Herren in dem Dorf. Ja, und gerade diese Omas, die sich da nach und nach immer weiter öffnen und dann irgendwann die Schwulen und Lesben echt in ihr Herz schließen und dann irgendwann, da sind einfach Begegnungen drin, die sind so witzig, dass wir wirklich laut lachend im Kino saßen. Und die eine Oma hat, diese Weißhaarige, die hat wirklich die Aufgabe, einfach immer, wenn sie ins Bild kommt, irgendwas mega Lustiges zu machen.
Ja,
und das macht sie dann halt auch.
Ja, aber er lässt sich halt nicht wirklich dazu hinreißen, eine Komödie zu sein, sondern kommt dann immer mit den schweren Themen. Natürlich ist auch dann AIDS ein Thema, ist Schwulenfeindlichkeit, ist die Situation der Gewerkschafter oder der Minenarbeiter und so. Aber das behandelt er nicht richtig schwer. Und das andere behandelt er, also die Komödie geht auch nicht richtig durch, um leicht genug für eine Komödie, dass man, naja, das dann halt dann doch so weglachen kann. Und also irgendwie, also mich hatte die ganze Zeit unterhalten und trotzdem wusste ich nicht so ganz, was ich davon halten soll.
Ja, das war, vielleicht ist das halt so, wenn man manchmal einer Komödie vorwirft, dass sie nur Komödie ist und nichts darüber hinaus sein wollte. Jetzt hast du mal eine Komödie, die dadurch nicht mehr richtig Komödie ist, aber halt schon einiges darüber hinaus. Weil hier wird ja durchaus, werden ja Themen verhandelt und auch wirklich besprochen, aber dann eben auch wieder nicht in der Tiefe, weil es ja immer noch Komödie bleiben muss. Und da ist, deshalb ist es so ein seltsamer Grenzgänger, der aber trotzdem irgendwie funktioniert. Also vielleicht ist das echt auch nur unser Problem, jetzt versuchen, den einzuordnen. Ich hatte immer die ganze Zeit so Angst, oder was heißt Angst, das falsche Wort, aber ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass da eben nochmal die schwereren Themen wirklich behandelt werden und das kam dann eben nicht. Stattdessen wurde es lustig. Also, ja gut. Wollen wir dem Punkte geben? Oder möchtest du noch auf irgendwas hin? Achso, eine Sache. Ich habe den einen Schauspieler, der im Krankenhaus landet. Der lief die ganze Zeit durchs Bild und ich dachte mir, das ist ein fieses Stück. Der ist irgendwie böse.
Der ist irgendwie böse,
aber ich wusste nicht warum. Der besaß diesen Buchladen, wo sich die Schwulen immer getroffen haben und hat da ganz normal in dieser Gruppe mitgemacht und ich habe mir gedacht, irgendwie ist der böse. Und ich dachte auch die ganze Zeit, ich kenne den, irgendwoher kenne ich den. Und dann habe ich das auf IMDb nachgeguckt, noch während des Films. Das hat mich nicht losgelassen, ich musste das wissen. Stellt sich raus, man kennt den, und zwar aus der neuen Sherlock-Serie. Das ist der Schauspieler, der den Moriarty spielt. Natürlich muss der böse sein, das ist ja ganz klar. Er war in dem Film überhaupt nicht böse. Es war einfach nur, ich habe es einfach nur so auf ihn projiziert. Der heißt Andrew Scott, der gute Mann.
Ah, ja.
Ja, und er ist in diesem Film nicht böse, sondern schwul. Schließt sie nicht aus, in diesem Fall aber schon. Das war ein sehr verwirrter Gesichtsausdruck, den Stefan gerade gemacht hat.
Ja, gut. Du möchtest Punkte geben.
Ja, ich gebe mal 7 Punkte. Der hätte 8 oder mehr kriegen können, wenn er sich irgendwie entschieden hätte. Oder wenn...
Weiß ich nicht. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also bei mir jedenfalls. Weil wenn ich jetzt überlege, ja, so hat er mir ganz gut. Ich gebe 7,5. Wenn er jetzt nur ein Thema richtig hart behandelt hätte, also oder nur Komödie gewesen wäre, hätte mir vielleicht der andere Teil gefehlt und ich hätte irgendwie 5 gegeben oder so. Vielleicht war genau diese Mischung, die ganz gut ist.
Ja, aber der, wer auch immer das geschrieben hat oder wer dafür gesorgt hat, das Komödiantische, das hatte ja ein gutes Timing. Also die Witze waren ja schon, die haben gesessen. Also wir haben sehr gelacht und man hatte an keinem das Gefühl, der war jetzt irgendwie, was weiß ich, sehr unter die Gürtellinie oder over the top oder so. Es bleibt alles sehr familienfreundlich. Also man kann da, auch wenn wir jetzt hier, naja, denken könnte, dass, was weiß ich, dann in irgendwelchen schwulen Bars sind oder so, dass es dann auch mal irgendwie derber und zotiger zur Sache geht. Überhaupt nicht. Der Film bleibt sehr, das findet alles in deinem Kopf statt, ja. Auch was die Bilder angeht. Und insofern, derjenige, der das gemacht, der das verantwortet hat, der hat ja offensichtlich ein gutes Gespür für Komik. Und das hätte ja durchaus weiter ausleben können, den ernsten Teil weglassen oder eben andersrum. Dann wäre es vermutlich ein sehr schwieriger Film geworden. Also schwer, nicht schwierig. Aber gut.
Ja, wahrscheinlich.
Also ungelegte Eier wissen wir nicht, wie die geworden wären, die beiden Versionen.
Ja. Was mir während des Films, wo wir auch kurz gesprochen haben, während des Films, also die Situation der Schwulen oder der schwulen Bewegung gezeigt wurde, wurde mir mal wieder bewusst, in was für einer angenehmen Zeit wir denn doch leben. Also ob das jetzt Schwulen und Lesben sind oder alles mögliche andere, das ist schon sehr angenehm. Oder empfindest du es irgendwie als, dass man, dass Schwule ausgegrenzt werden noch jetzt hier so in deiner Filterblase?
Ja, das ist immer schwer zu beurteilen. Also in meiner Filterbubble vielleicht, ich habe nicht mehr so viel Kontakt mit Schwulen. Du hast da, glaube ich, mehr in deinem Freundeskreis, gell? Ich hatte früher mal so ein paar, habe ich mehr oder weniger den Kontakt verloren aus Gründen von neu zusammengesetzten Freundschaftskreisen. Aber ich glaube, das wäre jetzt anmaßend, sich zu versuchen, da rein zu versetzen und zu sagen, ob wir ausgegrenzt die noch werden, was wir nicht mitkriegen. Aber natürlich ist es ohne Frage besser als das, was in dem Film da stattfindet. Also das sagte ich ja vorhin schon. Also sind wir einen weiten Schritt gegangen in den 30 Jahren, aber natürlich ist da, glaube ich, immer noch viel zu tun. Und ja, ich glaube schon, dass es immer noch auch so ist, auch wenn man mir das öfter vorwerfen kann, dass ich immer das Bashing der Landbevölkerung, aber ich glaube tatsächlich, dass das auf dem Dorf immer noch sehr viel schlimmer ist als
hier
in der Stadt.
Das stimmt.
Also fahr mal nach Bayern auf so ein Dorf, ins tiefste irgendwo. Ich glaube, da ist es nicht so cool.
Ah.
Da in so ein Wirtshaus reingehst und hast da irgendwie dein Tütü an. Das ist jetzt übertrieben, aber.
Ja, hat seinen Freund an der Hand oder so.
Ja. Das reicht ja. Also, genau.
Ja. Ja, vielleicht ist es auch echt nur unsere Filterblase. Ich muss da immer nachfragen, weil irgendwie bei den Tänzern ist es ja irgendwie was Besonderes, wenn du nicht schwul bist, so ungefähr. Nicht ganz, aber schon so ein bisschen.
Tja. So ist es.
Ja.
Gut, also der Film heißt Pride, kommt aus England und läuft in Kürze an, glaube ich.
30.10., das heißt irgendwie in 4 Tagen.
Genau. Kann man schauen. 7 und 7,5 Punkte von Stefan und mir.
Genau.
Das war jetzt genau die falsche Reihenfolge. Egal.
Ja, ist ja klar. Du hast vorhin von der Heizung gesprochen. Wir haben nämlich gestern, das ist mir noch gerade eingefallen, ich habe gestern versucht, unsere Heizung mal probeweise anzumachen. Und wenn es dann kalt wird, dass wir nicht blöd dastehen. Gut, dass es gemacht hat. Irgendwie springt sie nämlich nicht so an. Ist kalt hier.
Ah, okay.
So ohne Heizung.
Boah. Meine läuft schon seit ein paar Wochen.
Echt?
Ja, da hängt so ein Heizungscomputergerät dran und das weiß, dass ich hier gerne irgendwie 20,0 Grad drin hätte. Und sobald es unterschritten wird tagsüber oder zu den Zeiten, wo ich ihr gesagt habe, dass ich das gerne hätte, dann macht sie das. Da kennt die nichts.
Oh, das ist ja ganz cool. Ja, nee, also ja, ich irgendwie habe ich sie nicht zum Laufen. Also sie läuft und sie macht auch wilde Geräusche und es hört sich so an, als ob Wasser hin und her läuft und dann blubbert und dann klopft und dann brennt und...
Klopfen ist ja schon mal super.
Ja. So, ungefähr.
Beeindruckend.
Ja, ja. Und
auch ein bisschen gefährlich irgendwie so.
Dann macht sie nichts. Ja, da unten sind so ein paar Hebel unter der Heizung. Einer ist noch zu, ich weiß nicht warum. Ich habe mal versucht, ihn aufzumachen, aber ich kriege ihn nicht auf. Und ich wollte dann nicht mit der Rohrzange rangehen, weil blöd ist, wenn dann da irgendwie 80 Grad heißes Wasser rausgeschossen kommt und dann mit der Rohrzange wieder hin musst und es zumachen musst.
Oder Gas.
Nee, den Gashahn, den habe ich schon gefunden, der ist auch offen. Also der ist so, das brennt, weil sonst hätten wir auch kein warmes Wasser zum Duschen.
Aha. Vielleicht das musst funktioniert du einfach nur irgendwie. Du hast also auch so eine Gasetagenheizung, heißt das, glaube ich. Genau. Ne?
Ja.
Ja, die sind doch eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Da macht man so vorne die Klappe auf und dann sind da so ein paar Knöpfe und.
Ja, genau, das habe ich ja umgestellt auf tschuk. Und dann hat er angefangen und dann sag ich nochmal.
Aha. Hm.
Ja.
Naja, irgendwo musst du da einen Knopf drücken.
Ja, ich glaube, es ist dieser eine Hebel, weil nämlich bei dem Hebel, wenn man das Rohr anfasst, wo der Hebel ist, das ist nämlich schön warm. Und das hätte ich gerne in allen Heizkörpern. Also nicht in allen, aber in einigen.
Du hättest gerne den Hebel in allen Heizkörpern. Verstehe.
Nein, die Temperatur.
Ja.
Ah. So, ja.
Gut, das war unser Ausflug zum Thema Gaswasser-Scheiße.
Wenn sich jemand damit auskennt.
Möge er den Film Werner Beinhardt gucken.
Nein, vielleicht kann er mir
ja
helfen.
Ach so, ja, okay, stefan@sneakpot.de für alle Heimwerker-Tipps, die Heizungen angehen. Gasetagenheizungs.
Ja. Ich glaube, der gute Tipp ist, mach's nicht selber, du tust dir nur weh und hol jemanden, der das gar nicht kann.
Richtig.
Ja, aber die Heizung ist neu eingebaut, also sie muss gehen. Das kann nicht sein.
So, wahrscheinlich kommt er dann, drückt irgendeinen Knopf, macht den Hebel und so, da müssen sie nach vorne ziehen und dann lässt er sich ganz einfach bewegen oder so. Ist so eine Sache von 4 Sekunden und dann sagt er so, das macht 200 Euro und geht wieder.
Genau. Plus Anfahrt.
Genau.
Nein! Du kommst doch nur die Straße hier hochgelaufen. Oh, und?
Ja.
Ja.
Gut, Filme haben wir keine weiteren, oder? Doch, du hast noch einen. Entschuldige bitte, jetzt sehe ich gerade hier auf der Liste. Der Herr Giesbert hat einen Film geschaut.
Ja.
Auf der Couch liegend, im Delirium.
Nee, erst im Bett und dann auf der Couch, weil es war so kalt, dass ich mich nicht aus dem Bett getraut habe, weil es einfach kalt war.
Das kann ich verstehen.
Ja. Ja, während du...
Trotz Heizung schon wieder auf Federbettdecke umgeswitcht.
Das habe ich noch nicht. Ich bin immer noch bei meiner Kamelhaardecke.
Aha, sowas habe ich gar nicht. Ich habe so eine dünne Sommerdecke und dann habe ich im Hochsommer habe ich dann nur noch das Tuch, was um die Decke rumkommt, so komplett ohne Füllung. Mhm.
Ja.
Und
das geht ja dann down.
Dann habe ich die Zwischendecke habe ich direkt weggelassen. Ich bin direkt von dem Tuch wieder auf auf die Winter down in Füllung.
Nee, ich habe eigentlich den ganzen Sommer und solange es einigermaßen warm ist, meine Kamelhaardecke. Die ist so mit 2 Höckern in der Mitte.
Die Höcker kommen woanders her, aber das wird jetzt hier nicht erörtert.
Und, nee, ist meine Seite.
Da kommen die Höcker auch woanders her.
Und
da ist es ein Dromedar. Dromedar-Haardecke. Sagt er nichts mehr, weil er in seinem Stuhl lachend zusammengebrochen ist, vom Mikro weg.
So. Da bin ich wieder. Es kann wieder ernst weitergehen. Ja, und im Winter gibt's dann einen Down-Deck. Aber.
Ja, und Kamela. Jedenfalls lagst du unter deinem Kamelhaar.
Genau.
Und dann hast du was geschaut.
Mir war es im Kopf ein bisschen schummrig, also brauchte ich was nicht so richtig zum Nachzudenken war. Und da habe ich den Film Takers geschaut aus dem Jahre 2010. Mit Paul Walker, Hayden Christensen, Chris Brown, Matt Dillon, oh. Siehst du, ich habe den schon wieder nicht erkannt. Und so ist Saldana, ja.
Der blaue Schlumpf aus Avatar.
Ja. Echt?
So wie Saldana? Oder ich verwechsel jetzt was, aber ich glaube schon.
Ja. Keine Ahnung. Jedenfalls es ist eine Verbrecherbande, die man sieht so am Anfang zwei Corps, die einen Drogendeal vereiteln und gleichzeitig macht ein Team einen ziemlich klugen Banküberfall in einem Hochhaus und kommen da sehr klug weg, indem sie das kann man ja erzählen, ist irgendwie, glaube ich, in dem Trailer, ja, ist im Trailer drin, habe ich schon gesehen, den Fernsehsender anrufen, sagen, hier ist ein Überfall und so weiter. Und dann kommen die mit ihrem Helikopter an und dann winken die den, also als Polizisten verkleidet, winken die den auf den auf das Hochhaus drauf und dann überfahren sie den, steigen ein, fliegen weg. So cool.
Okay.
So gut. Ja. Und dann kommt einer aus dem Gangster-Team, der ehemals dabei war, aus dem Gefängnis frei. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Bietet oder kommt dann zu denen und möchte mit denen einen letzten Überfall verüben, während der und überredet die so, ja komm, wir müssen es jetzt mal schnell machen und so weiter und so weiter. Und die machen dann so ein bisschen Dampf, dass sie diesen Überfall, also man sieht auch schön, wie sie ihn vorbereiten und so weiter. Und währenddessen versucht halt Polizisten kommen da über einen anderen Weg auch in die Nähe von diesem, also die Polizisten recherchieren am gleichen Thema rum. Mhm. Sodass die haben dann irgendwann die gleichen Kontaktleitungen und Leute und das überschneidet sich dann so nach und nach. Und ja, mehr möchte ich nicht dazu sagen. Also weil sonst erzählt man einfach zu viel. Es ist ein klassischer, sehr klassischer Actionfilm. Ich finde ihn vernünftig gefilmt, also ohne jetzt, also es ist keine so eine Wow-Kamerafahrt, es ist keine Wow-Twist drin, es ist kein, nichts irgendwie was, wo man sagt so, wow, wegen der Szene musst du ihn unbedingt gucken, aber wenn man einfach einen normalen, vernünftigen Actionfilm haben möchte, den schauen möchte, dann kann man den sich richtig gut angucken und wird, denke ich, wenn man so Art von Actionfilm mag, ganz gut unterhalten.
Ich kann noch ein bisschen die Besetzungsliste runtergelesen, da sind noch mehr Leute dabei, die man kennt. Hayden Christensen, das ist ja hier...
Hatte ich doch gesagt.
Oder? Entschuldigung, da habe ich
hier... Kannst du mal zurückspulen.
Hayden und, Christensen. Idris Elba. Oder Idris Elba. Der,
hatte ich nicht.
Den, der war in Prometheus drin.
Und den habe ich auch nicht gesehen.
Und noch ein paar andere Filme. Und der ist cool, den hatte ich neulich mal in irgendeiner Talkshow. Der ist eine coole Socke.
Ja.
Und ich habe nachgeguckt, Zoe Saldana, ich hatte recht, das ist der blaue Schlumpf. Meine Erinnerungen haben mich nicht getrügt. Und was ich gerade Schockierendes gelesen habe, als ich sie in der IMDb eingegeben habe, da stehen doch dann immer auch Filme drin, in denen sie noch nicht, also die noch nicht raus sind, wo sie aber möglicherweise okay. dran ja. arbeitet. Und da steht dann jetzt oben bei Zoe Saldana Actress, Filmography, oben als oberstes Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4. 2016, 2017, 2018 ist alles in Pre-Production. Das finde ich ein bisschen gruselig. Vier okay. Stück? Vier Stück gleich? Das ist zwar, warum denn? Ein zweiter, da kann man ja schon drüber diskutieren, aber.
Ja.
Na gut.
Ich habe den ersten zweimal gesehen, das reicht doch, oder?
Ich habe den ersten nur einmal gesehen. In 3D im Kino, das reichte dann.
Ich habe zweimal in 3D im Kino gesehen.
Möchtest du noch kurz den Pocahontas-Song jetzt singen? Nein. Okay.
Was?
Nix. Die.
Was lustig war, ich habe ihn zuerst, die erste Hälfte habe ich auf Englisch geschaut und die zweite Hälfte auf Deutsch, weil irgendwie das Whatever es nicht hingekriegt hat, sich zu merken, dass ich den ja auf Englisch angefangen habe. Dann habe ich an meinem Apple TV eingestellt hier. So, ich will ihn jetzt weiter gucken. Also ich will ihn gucken. Dann hat er gesagt, welche Sprache möchtest du denn gucken? Deutsch oder OV? OV. Drück Play, geht auf Deutsch los, spule ich rein bis zu der Stelle. Dachte so, ja, vielleicht hat er sich verschluckt. Aber hat er nicht gerafft, dass ich dann doch, dass ich auf Englisch war.
Strange. Ja. Das hatte ich noch nicht, aber ich habe auch kein Watch Ever mehr.
Ach, du guckst jetzt Netflix, ja?
Ja, oder Amazon.
Amazon Instant Love. Sag, du musst es immer komplett sagen.
Entschuldigen bitte. Amazon Instant Love.
Du weißt doch, wir kriegen kein Geld von denen, dann müssen wir das auch alles da.
Mhm. Mhm. Sicher.
Ja. Ja. Also ich gebe dem Film, 6,5 unterhaltsame, eindimensionale Punkte.
6 unterhaltsame, eindimensionale Punkte? Ich habe kein Wort verstanden. Was hast du gerade
gesagt? 6,5.
Aha, okay. Gut, 6,5 Punkte. Take Us. 2010 steht hier beim IMDb.
Genau.
Ja.
Das war unsere Filmsektion.
So ist es. Was haben wir denn in unserer Gossip-Sektion zu bieten?
Bob rennt.
Ja, das stimmt. Ich rannte.
Du ranntest.
Marathon.
Du bist ganz? Nein.
Nein, um Gottes Willen, bitte. Das ist das, überlasse ich vollkommen dir, solche wahnwitzigen Ausdauerexzesse zu zelebrieren. Nein, ich bin mal wieder Staffel gelaufen, wie in den letzten 3 Jahren auch schon. Und ich habe mich noch nie dafür angemeldet. noch nie.
Du bist immer am Tag vorher gefragt, so, kennst du vielleicht doch?
So ungefähr. Also, dass es ein Tag vorher war, so schlimm war es meistens nicht. Meistens war es schon so, dass irgendwie jemand richtig so erkältet war, krank geworden ist oder irgendwie doch noch wegen, keine Ahnung, anders gebuchtem Urlaub oder so, dass schon vorher klar war, dass es hieß, hier, wir brauchen da jemanden. Diesmal war es so, dass ich am Freitag so eine Andeutung bekam, so eventuell könnte es sein, dass du am Sonntag einspringen musst. Und dann Samstagabend habe ich dann nochmal nachgefragt, da hieß es dann, ja, wissen wir noch nicht, entscheiden wir morgen. Und dann war es Sonntag
früh. Was wäre denn gewesen, wenn du Samstagabend richtig weggegangen wärst?
Ich war Samstag, musste ich arbeiten diese Woche, deshalb, ich war Samstagabend ziemlich tot. Wenn ich da weggegangen wäre, dann wäre es halt blöd gewesen. Ja, dann hätten sie sich wen anders suchen müssen. Aber ich, zum einen war ich ein bisschen erschossen und zum anderen wusste ich halt, dass es sein könnte, dass eventuell ich dann Sonntag laufen muss. Also habe ich es gelassen, bin ich weggegangen, obwohl ich durchaus gefragt worden bin, ob ich mitgehen will. Und dann war es morgens, ich habe mich dann schon angezogen, geduscht und so. Ich werde sowieso zum Zugucken und Anfeuern wäre ich sowieso mitgegangen. Und dann habe ich so geschrieben, was soll ich denn jetzt für Klamotten anziehen, so Sportsachen oder eher die warmen? Und dann kam so eine Antwort, ja, sag ich dir in einer halben Stunde.
Ich so, das ist schon echt krass. Ja, gut. Was hatte die Person dann?
Erkältung. So die so an der Grenze war, wo sie nicht wusste, soll ich jetzt damit laufen oder soll ich lassen. Und dann habe ich eine halbe Stunde später nochmal eine Nachricht geschrieben und da hieß es dann, ja, pack mal die Sportsachen ein. Und der entsprechende traurige Smiley dabei. Und dann.
Okay. Welche Strecke bist du gelaufen?
Die 10 Kilometer, das ist der dritte Läufer. Also ich glaube, der erste
das
hat...
Das ist da hinten rum, das ist so ganz öde, gell? Niederrad.
In Niederrad ist die Wechselzone und dann läuft man über Schwanheim dann irgendwann rüber nach Nied und Höchst und dann wieder zurück nach Nied und da ist dann der Wechsel.
Da musst du schon hinfahren, bist du irgendwo in der Provinz und wenn du fertig bist, stehst du wieder irgendwo in der Provinz.
Ja, und zwar in der Provinz, wo du am Ende bist, ist es noch schlimmer als da, wo du anfängst.
Fürchterlich.
Ja, ist wirklich wahr. Wir haben es auch nicht geschafft, rechtzeitig zurück zu sein, bis unser Schlussläufer durchs Ziel ist. Weil wir sind mit zwei S-Bahnen nicht mitgekommen. Die waren einfach so mega überfüllt und sind so verspätet gewesen.
Und die VfG macht dann auch nicht extra mal eine Sonder-S-Bahn.
Es ist der RMV, der schuld ist.
Ganz überraschend, dass da Marathon ist am Ende des Oktober.
Die VGF hat das hingekriegt, also die U-Bahn-Gesellschaft hier. Morgens zur Festhalle hatte ich hier U-Bahn im 5-Minuten-Takt, was für Sonntagmorgen in Frankfurt auch nicht üblich ist.
Das ist echt cool, ja.
Aber die S-Bahn, ich weiß nicht, was sie da wieder verkackt haben. Also, da stehen dann halt auch so Sachen wieder dran, dass dann so Zug kommt in Kürze und dann stehst du da, ich glaube, 7 Minuten lang, steht da in Kürze und ja, irgendwann geht es einfach weg, ohne dass ein Zug gekommen ist und steht wieder 7 Minuten dran und denkst dir so, hallo? Was war da nicht eben?
Du kennst auch jemanden, der diese S-Bahn fährt und so. Kann der nicht einfach mal einer aus dem Depot holen und bei euch vorbeikommen und dich da hinfahren?
Ja, das ist eine super gute Idee. Ich kenne sogar mehrere Leute, die S-Bahn fahren hier in Frankfurt.
Ja, siehst du.
Und die schimpfen genauso laut. Weil die, in dem Fall ist tatsächlich so, die Leute schimpfen immer auf die Bahn, aber die Bahn kann da nichts für. Der Verkehrsverbund bestellt die Leistung und die Verkehrsunternehmen, also die Bahn oder HLB oder VGF oder was wir so haben, die erbringen die Leistung dann. Aber die erbringen nur die Leistung, die bestellt wird. Und wenn Quatsch bestellt wird, wird Quatsch geliefert.
Das ist auch so. Selbstständig denken nicht erwünscht.
Ja, ich weiß nicht. Das Problem hast du hier öfter. Also bei so Großveranstaltungen in Frankfurt, wo der öffentliche Nahverkehr mal irgendwie darauf reagieren könnte, das funktioniert schon bei den Eintracht-Spielen nicht. Da gibt's dann zwar einen Sonderzug oder so, aber
Wie viele Leute passen ins Stadion?
ja, die fahren ja nicht alle. Das Wegtransportieren vom Stadion selbst, das funktioniert ja immer. Aber dass man dann auch in der zweiten Etage mal weiterdenken muss und dass vielleicht irgendwie nicht der erste Zug, der in Frankfurt Hauptbahnhof einfährt, unten bei der S-Bahn, der nach Wiesbaden oder was weiß ich, nach, keine Ahnung, nach Königstein, ja, oder fahren sonst wohin.
Wir fahren nach Wiesbaden über Stadion.
Nee, ich meine dann den anderen, die S2 beispielsweise.
Ja, okay.
Die Leute fahren ja zum Hauptbahnhof und steigen da um. Ja.
Ja.
Das Abtransportieren vom Stadion zum Hauptbahnhof, das funktioniert in der Regel noch. Da hat man dann irgendwie Taktverstärker eingesetzt und hat dann noch extra Züge. Und dann kommen diese Horden von Massen von Leute runter auf den S-Bahnsteig und der erste Zug, der einfährt, hat nur 3 Wagen. Und ja, da hätte ja keiner mit rechnen können, dass der irgendwie... das sind so Sachen, wo du dann wirklich manchmal denkst,
dass über Eintracht-Fans aus Höchst oder Hofheim kommen.
Genau.
Oder Kronberg.
Soll es ja geben, ja.
Ich glaube, die Kronberg, die fahren alle mit dem eigenen Chauffeur hin, aber sonst...
Richtig, wieso haben die überhaupt eine S-Bahn-Station? Brauchen die doch gar nicht.
Doch, ja nicht. Ah, doch, für genau. Die Kinder.
Liebe Leute aus Kronberg, die ja keinen eigenen Chauffeur haben, schreibt böse Kommentare auf www.sneakpod.de. Der Stefan wird das alles dann einzeln beantworten. Armut gibt es nämlich in Kronberg nicht, so ist es. Ja.
Habe ich dir erzählt, dass ich da geboren wurde?
In Kronberg?
Ja.
Wie ist es denn dazu gekommen?
Belegbetten vom Frauenarzt.
Aha. Okay. Zurück zum Marathon.
Das ist komplett. Wir sind ganz schön ab.
Ich bin dann da gelaufen. So, und dann,
ja.
Ja. So ab Kilometer 7 oder so kam mein linkes Knie, wie immer, und hat gesagt, hallo, ich bin's. Es tut weh. Wie ist das mit diesem, mit was für ein Laufstil läufst du? Und wie heißt das? Es gibt doch so einen Laufstil, bei dem man der Oberkörper nicht so richtig hoch und runter geht, oder? So ein, wo man so quasi, es sieht so, also ich sehe da immer wieder
Leute. Gehern meinst du, oder was?
Geher wackeln ja immer ganz fürchterlich mit dem Arsch.
Ja, aber wenn du nur die Oberlinie anguckst, sind es gleich.
Okay. Ja, so ähnlich. Also man geht so etwas weiter in die Knie, also ein kleines bisschen runter mit dem Hintern und läuft dann eher so. Ich kann es nicht beschreiben. So flach, will ich sagen. Also man kann es nicht, ich kann es nicht so wirklich in Worte
kriegen. Also dass du quasi immer ein bisschen im Knie bist und
ja. Und man dadurch nicht so dieses Patsch, Patsch, Patsch hat, sondern so, man fliegt so entlang. Das habe ich dann gegen Ende gemacht. Ich glaube, das sieht fürchterlich dämlich aus, aber ich bin dann wieder schneller geworden. Das war total super.
Ja, das ist ja so.
Mein Pace ist aber wieder.
Du setzt auch mit der Ferse auf oder läufst du mit Vorfuß?
Nee, ich setze mit der Ferse auf, ja.
Also das ist das, was ich so kenne, so mit der Ferse aufsetzen oder halt, ich glaube, die Schnellen laufen dann auf dem Vorfuß.
Also wie macht man das denn? Also wie tritt man denn dann da auf?
Wenn du schnell genug bist, dass du dann quasi nur auf dem Ball landest, dich von da dann wieder abdrückst und den nächsten großen Schritt oder Sprung machst.
Ja, aber wenn ich den Fuß weit genug nach vorne werfe, dann geht das doch nicht anders, als dass ich mit der Ferse lande.
Außer du bist schnell genug.
Dann müsste ich den Fuß noch weiter nach vorne werfen. Ne? Ich würde das gerne mal sehen. Da musst du mir mal ein Video verlinken.
Ja, wir können uns ja mal zum Laufen treffen und machen mal so Testläufe und filmen uns dabei und na, lieber nicht.
Das haben wir beim Curling immer gemacht. Dass wir beim Curling unsere Abgabetechnik gefilmt haben und dann anhand des Videos uns klar gemacht haben, wo da die technischen Fehler noch sind. Mhm. Das ist ja eine hervorragende Feedback-Loop, die den Lernprozess beschleunigt.
Ja, und die auch leider sehr ehrlich ist.
Das ist ja der Punkt. Das ist leichter zu ertragen, wenn dein Video dir sagt, was du falsch machst, als wenn irgendjemand hinkommt und dir sagt, übrigens machst du das und das falsch. Und man dann immer das Gefühl hat, hey, ihr kann mich eh nicht leiden. Ja. So, das Video ist einfach an der Stelle unbestechlich und ich sag mir quasi über das Video, über Bande selbst, dass ich das falsch mache. Da können viele Leute besser mit umgehen.
Ja, das ist bei uns beim Tanzen natürlich auch so. Ja. Gerade bei Formationen. Das ist halt so, es ist sau uncool, im Team dem anderen zu sagen, so, da standst du falsch, du musst weiter raus. Aber wenn es auf dem Video so deutlich zu sehen ist, so hier, guck da. Oh, verdammt, ja.
Ja.
Bitte, gern.
Siehst du selber, ne? Ist halt scheiße, ne?
Ist scheiße, weißt du selber.
Ja. Claudia ist auch irgendwo an der Strecke gewesen. Ich habe sie leider nicht getroffen. Sie hat Marc angefeuert, der auch mitgelaufen ist. Den habt ihr ja. Letzte Folge oder vorletzte Folge? Ich weiß schon gerade nicht mehr. Ich glaube vorletzte Folge.
Vorletzte Folge, ja.
Habt ihr ihn ja auch wieder gehört? Der ist Schlussläufer seiner Staffel gewesen. Insofern hat sie dann sozusagen, um dass ich sie treffen könnte, im falschen Abschnitt.
Jubelbereich.
Sehr schön, ja, genau. Im falschen Jubelbereich gestanden.
Wenn es jemand gibt, von dem man beim Sport bejubelt werden möchte, dann ist ja die Claudia.
Das stimmt, aber dieses Privileg ist dann jetzt ihrem Ehemann zuteil geworden.
Ich bin auch schon zweimal von ihr bejubelt worden. Nee, schon öfter. Auf den Kurzdistanzen war sie auch mit dabei.
Richtig. Da bin ich auch schon mal von ihr bejubelt worden. Und das kann sie wirklich gut.
Ja.
Die Jubelschwester.
Sie guckt immer so ernst dabei und macht doch ein bisschen Quatsch mit einem.
Genau.
Ja.
Das können sich unsere Hörer gar nicht vorstellen.
Ja. Dass die Claudia ernst guckt oder sie Quatsch macht.
Das überlasse ich jetzt dem Hörer.
ja. Wenn sie nächste Woche wieder dabei ist, wird sie uns wahrscheinlich genau dafür die Stelle jetzt gleich schimpfen.
Das soll sie machen.
Ja.
Wir sind dann auch ins Ziel gekommen irgendwann. Ich, wie gesagt, war knapp zu spät. Ich finde ja immer den Moment schön, wenn man dann hinten, da wo es dann die Verpflegung gibt, steht. Und ungefähr 1000 Leute haben diese raschelnden silbernen Heizdecken, hätte ich beinahe gesagt. Diese Heizen tun die ja nicht, diese Wärmedecken, ja. Diese Folien. Ja. Die dann alle diese Dinge anhaben und da stehen tausende von Leute rum und alles raschelt. Jeder hat diese Rascheldecke an und es ist ja. So eine lustige Geräuschkulisse. Das finde ich immer total witzig.
Ja, das ist cool. Das heißt aber, du bist gar nicht mit ins Ziel gelaufen.
Nee, das darf man auch offiziell nicht.
Ja.
Also es scheint, das machen immer wieder Leute, aber in den Regeln steht, dass du es nicht darfst. Ich weiß es jetzt nicht. Wir haben es nicht gemacht, ich habe es auch zeitlich, hätten wir es gar nicht geschafft durch die verpassten Züge. Wir kamen irgendwie,
okay, ja.
Wir kamen rein, wussten nicht, ist er schon da, ist er noch nicht da und dann stellt sie sich raus, er war in dem Augenblick, wo wir rein sind, noch nicht da. Aber wir haben den Tribünenplatz, wo der Rest von unserem Team saß, nicht mehr rechtzeitig gefunden. Und dann, als ich den fast gefunden hatte, war er dann durchs Ziel.
Und dann ist er unten vorbeigerannt.
Genau.
Aber das ist immer super Stimmung in der Halle, oder?
Ja, richtig mega laut Musik und so. Ich glaube übrigens, Matthias Münch von H3 ist mitgelaufen. Den habe ich am Start gesehen. Der hatte Sportklamotten an, stand direkt neben uns.
Das ist gut. Die sind unter 4 geblieben.
Das ist gut.
Ja.
Das haben wir vor 2 Jahren mal geschafft. Da hatten wir ja auch unsere top, mega gute Startläuferin. Da haben wir, glaube ich, sowas wie 3:30 gelaufen.
Ach so, ihr seid wie immer und sie ist halt eine halbe Stunde schneller
gewesen. Eher so in etwa, ja. Diesmal hatten wir nicht so ein starkes Team und mich halt als relativ nicht im Training seiender Läufer.
Ja, aber du bist trotzdem so im Training, dass du es aus dem Stand konntest. Also das finde ich schon recht gut.
Ja, also ich glaube, ich bin seit Bundeswehrzeiten oder so keine 10 Kilometer mehr am Stück gelaufen. Ist mir gerade mal so aufgefallen.
Also, ja, doch letztes Jahr beim Marathon.
Nee, da hatte ich die 7 Kilometer, den 7 Kilometer Abschnitt. Diesmal hatte ich den 10er.
Okay.
Ich meine, 10 Kilometer ist jetzt auch keine weltbewegende Geschichte, aber ich laufe halt nicht so gerne auf Beton. Ich laufe normalerweise immer so im Park, irgendwie so auf so schotterigen, waldwegartigen Dingern. Ja, was bin ich gelaufen? Irgendwie so 5,27 im Schnitt oder so pro Kilometer.
Davon träume ich.
Ja, dafür läufst du das deutlich länger.
Ja, aber 6,27.
Ja, also wenn ich 5 Kilometer laufe, dann mache ich so 5,10 oder sowas und die ersten Kilometer 4,50, aber
Gott, Gott, ich glaube, ich würde nicht mal 1 Kilometer in 4,50 schaffen. Naja, gut, anderes Thema.
Ja, was denn für ein Thema?
Du hast passend zum Marathon von einem unserer Hörer eine Nachricht gekriegt, die du jetzt kurz paraphrasieren oder vorlesen wolltest.
Nein, weder noch. Einer unserer Hörer ist auch zum Marathon in der Stadt und hat mich vorher angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich irgendwie was empfehlen kann, wo er mal irgendwie in eine gute Bar gehen kann, wo er ein gutes Restaurant findet, wo er was er gesehen haben muss.
Und das ist ja ideal, am Abend vom Marathon in eine gute Bar gehen.
Nee, ich glaube schon irgendwie seit Freitag da, glaube ich, wenn ich das.
Ach so, ja, okay.
Cool. Und vielleicht heute Abend auch noch da, weiß ich ja nicht, keine Ahnung, vielleicht.
Hast du gesehen, wie es ihm ergangen ist?
Ich habe kurz mal gespioniert auf der entsprechenden Ergebnisseite und wenn ich ihn richtig gefunden habe, ist er knapp unter 4 Stunden geblieben und damit ja.
Ja, so cool.
Ziemlich ordentlich.
Glückwunsch.
Ja. Genau. Super. Und ups, jetzt habe ich das Mikro getreten. Genau. Da habe ich mal kurz Frankfurt Stadtführer gemacht und habe ein bisschen, also wir haben es, ich habe ihn nicht getroffen, aber ich habe ihm halt mal so ein paar Tipps gegeben. Was er davon umgesetzt hat, weiß ich nicht. Aber so sind wir ja. Du mixt Cocktails auf Hörerhochzeiten und ich bin Frankfurter Stadtführer, wenn es sein muss.
Was empfiehlst du? Also was hast du mir empfohlen? Vielleicht kommt ja jetzt nächste Woche ein anderer Hörer und denkt sich so, Mensch, dann sag doch wenigstens, wo man hingehen muss.
Ich habe empfohlen, im Café Karin zu frühstücken, im Café Metropol Kuchen zu essen.
Wo ist das?
Das ist am Dom.
Ah, okay.
Und dann habe ich empfohlen, wenn man Sachsenhausen unbedingt machen will, dass man da vielleicht ins Gemalte Haus geht oder so. Aber in Sachsenhausen kenne ich mich nicht so aus. Das empfehle ich auch immer ein bisschen ungern.
Ja, das ist ein bisschen schwierig.
Dass man sich die untere Bergerstraße geben kann, wenn man einfach eine bunte Mischung aus Geschäften und Restaurants haben möchte. Und natürlich habe ich die üblichen Bars empfohlen.
Okay. Ich finde es immer noch ganz schön, die Leute in die Paulskirche zu schicken wegen der geschichtlichen Bedeutung.
Ja, ich bin jetzt nicht so der Sehenswürdigkeitenführer. Da habe ich nur gedacht, ist ja hier all about Skyscrapers. Also habe ich gesagt, geht ruhig, wenn das Wetter gut ist, mal auf den Main Tower hoch. Da hat man schöne Aussicht.
Ja. Ja. Oder bei Zeitgalerie oben finde ich die Sicht auch ziemlich cool. Wenn da stehst, weil da stehst du so schon erhöht und guckst du, wenn du nach links schaust, so über die Stadt und bist auf gleicher Höhe und dann schaust du nach rechts und dann fühlt sich so an, als würde da nochmal ein Berg hochgehen, was natürlich nur die Hochhäuser sind. Das finde ich ist irgendwie eine tolle Aussicht da oben.
Ja. Und wo ich die Leute auch immer gerne hinschicke, ist unten ans Mainufer, weil da ist die Stadt einfach am schönsten.
Ja.
Also so unter den Bäumen da so südliches Mainufer, das ist einfach schön.
Ja, das ist toll. Da ein bisschen lang flanieren ist, wenn das Wetter einigermaßen ist, echt hübsch. Also ein Steg ist auch eine schöne Aussicht.
Genau.
Ja.
Über die weindunklen Wasser hin zu menschenfremder Sprache. Also über den Dreckischen Mar rüber zu nach Sachsenhausen. Das ist doch, ich habe nur den Spruch zitiert aus Homers Odyssee, der da oben über dem eisernen Steg auf Griechisch an der Brücke steht.
Oh. Ja. Das ist schön. Das habe ich neulich, stand ich mal mit jemandem da von auswärts, der wissen wollte, was das heißt. Und ich wusste es leider nicht.
Tja, jetzt so damals, als wir Cocktail in Dreams Forums Treffen gemacht haben.
War ich nicht dabei?
Ich weiß, da warst du im Urlaub in der Karibik.
Nein, da habe ich, Aufstiegsturnier zur zweiten Bundesliga getanzt.
Ach, verdammt. Na, egal wie, jedenfalls warst du nicht dabei.
Ja.
Und da haben wir das erklärt, der Christoph und ich. Mhm. Interessant ist, seit wann dieser Spruch da hängt. Was glaubst du?
Ist wahrscheinlich irgendwie so Mitte der 60er oder so.
Mhm, viel besser. Der hängt ja seit dem Jahr 2001.
Nee.
Doch. Der klingt so wie, ja, das haben die da 1840 stark angeschraubt.
Also, die da gebaut haben, da genau. Hingeflasht.
Ja, nee, nichts dergleichen. Griechenland war Gastland der Buchmesse und da haben sie das Ding da oben hingeschraubt.
Das ist so typisch, oder?
Ja, es klingt total so altertümlich und so und dann ist es aber noch vergleichsweise neu.
Ah, herrlich.
Ja. Gut, haben wir noch ein bisschen Folklore hier erzählt.
Sehr schön.
Ja, insgesamt Frankfurt immer eine Reise wert, ob jetzt für den Marathon oder nicht. Und danach habe ich wie immer alkoholfreies Bier getrunken, habe Kopfschmerzen gekriegt.
In der Ziellinie, oder? Im Ziel?
Ja, genau.
Oh Gott, wie rede ich denn heute? Was gab's?
Klaus Thaler. Ja, zusammen mit Bananen, Bitzel, Limonade. Soll ich noch mehr Sponsoren nennen?
Nee, gab's irgendwas Gutes im Zielbereich? Also sowas, wo du sagst, wow, cool. Manchmal gibt's ja, also.
Nee, ich krieg dann immer einen ganz seltsamen Flash auf diese komische Mononatriumglutamatsuppe, die sie da ausschenken. Kennst du die?
Oh ja.
Also diese Instant-Suppen, die sie dann so in Hektolitern kochen, die man so aus der Tüte halt so, jeder kennt diese Suppen und ist dieselbe Suppe, die es auch an so Kaffeeautomaten gibt.
Ja.
Wo man sich
ja.
auch immer fragt, Kaffeeautomat, der auch Suppe ausschenkt, kommt das eigentlich durchs gleiche Rohr? Möchte ich das so genau wissen? Diese Suppe hatten sie da und bekloppterweise nach so einem Lauf finde ich die total großartig. Da könnte ich da sofort 5 so Suppen mittrinken.
Echt?
Weiß auch nicht warum. Ja. Aber es ist irgendwie in dem Moment. Es ist Flüssigkeit, es ist warm.
Das ist Flüssigkeit, das ist warm und das ist Salz.
Und es ist Salz, genau. Und deshalb will man das wahrscheinlich. Also ganz eigenartig. Normalerweise würde ich so sagen, die Suppe, ja, nee, das ist so eine Kindheitssache, bleib mir fort damit. Das muss ich nicht mehr haben, aber in dem Augenblick geht es.
Ja, und das haben wir irgendwie auch alle so eine Suppe in der Hand, oder?
Ja, es ist richtig voll, da drängeln sich richtig. Alle schlagen sich um diese Suppen. Das ist total.
Ja, eigentlich sind die ja nicht so. Aber ja.
Ja.
In Mainz freue ich mich immer, da gibt es immer so, so Schokoladenkekse. Weißt du, so normale Cookies mit so Chocolate Chips. Da haben sie irgendwie so eine, ich weiß nicht, was für eine Marke das ist, aber die sind halt schon ausgepackt und liegen da rum. Die sind immer so gut. Da freue ich mich immer, wenn ich im Ziel bin. Da bin ich immer traurig, wenn ich zu langsam war und keine mehr kriege.
Na, da müssen die wirklich gut sein, wenn die ausgehen. Also hier war es jetzt so, dass da ich nicht das Gefühl habe, dass irgendwas ausgeht.
Ja, und ihr wart mit 4 Abyss, was seid ihr gelaufen?
404 oder so.
Ja, da seid ihr auch dann nicht bei den in der ersten Hälfte dabei. Die Staffeln sind später gestartet oder seid ihr gleichzeitig mit den anderen gestartet?
Nee, man startet später. Der normale Start ist ja in 2 Wellen, 10 Uhr okay. Und 10.10 Uhr.
Ah, okay.
Und dann ist es eine Viertelstunde Pause und 10.25 Uhr startet die Staffelwertung. Was glaubst du, wenn man 4 absolute Weltklasse 10-Kilometer-Läufer finden würde und würde die zusammentun, wie viel schneller wären die zusammen als Staffel als ein Marathonläufer? Kennt sich doch mit sowas aus.
Ich versuch's gerade zu rechnen. Was laufen die? Was ist so? Weltbestzeit auf 10 Kilometern? 28, 27? Nee, 25?
Aber die hätten keine Chance.
So 5 bis 8 Minuten?
Ja, also ein 25 Minuten Loch zuzulaufen, hätten die keine Chance, oder?
Nee. Also ich denke, so, 5 bis 8 Minuten. Gelten die schon.
Ja, nee, dann ist es wahrscheinlich so gedacht, dass es nicht so sein kann, dass plötzlich eine Staffel vor dem eigentlichen Einzelzielläufer da ankommt.
Nee.
Schon alleine deshalb will man das wahrscheinlich trennen.
Ja, und die sollen ja auch nicht da irgendwie reinlaufen oder so. Also es ist halt so.
Ja, eben. Also deshalb genau die Frage, die du eben gestellt hast, ob die gleichzeitig starten. Genau deshalb willst du das wahrscheinlich nicht. Weil dann irgendwelche Staffeln vorne wegrennen würden.
Also, ich habe jetzt mal geguckt, 10.000 Meter Weltrekord ist 26,17. Naja, wenn du 27 hast, also 27 laufen könntest, dann würdest du 4 mal eine 27, das heißt, du machst 12 Minuten gut und läufst dann nochmal, weiß ich nicht, 3 Minuten obendrauf, also 5 Minuten obendrauf, bist du irgendwo bei 52, also 1,52.
Ja, und damit etwa ein bisschen was über 10 Minuten schneller. Nicht viel.
Ja, genau. Also, ich weiß nicht, was ist der heute gelaufen?
So genau 2, 6, weiß ich auch nicht. 2, 7? 4, 5?
Echt doch so schnell?
Also es war wohl ziemlich schnell. Auch der schnellste Deutsche war...
Ja, 2,09, viertbester Deutscher jemals. Ist genau. Geil.
Ja.
Das ist, und Debüt. Der ist das erste Mal Marathon gelaufen.
Ach du Scheiße.
Echt krass. Ja, dann läuft der so eine Zeit. Ja, der war irgendwie 5 Kilometer Europameister und sowas. Also der ist halt, kommt von der Kurzstrecke. Ja, das ist, ich glaube, das ist jetzt auch, ist ja beim Triathlon schon ein bisschen länger so, aber hier auch beim Marathon jetzt so langsam der Weg, eben richtig erfolgreich auf der Kurzstrecke zu und dann einfach nur länger laufen können.
Okay.
Ja. Der hat sich irgendwie die letzten Wochen ohne Kohlenhydrate ernährt, damit sein Körper direkt auf Fettverbrennung umstellt und er länger ohne Essen rennen kann.
Ja, das kann auch nicht gesund sein, ne?
Oh ja. Das ist ein Zahnarzt, der sollte wissen, ach nee, Zahnarzt ist ja kein Arzt. Ah, jetzt höre ich aber das.
Jetzt hör aber mal lieber auf.
Medizinstudent zu mir gesagt, so, Zahnarzt, ach, Zahnarzt, ich bitte dich. Okay.
Ja.
Ja, da gibt's wohl den üblichen Beef zwischen Ärzten und Zahnärzten.
Ja, das gibt's in der IT doch auch. Ich meine, das ist wie Krieg zwischen Betriebssystemen oder Programmiersprachen. Gibt's dann ja. Da zwischen irgendwelchen medizinischen Fachgebieten. Das muss doch so sein. Das kann doch gar nicht anders, dass die das nicht haben.
Ja, ja, natürlich.
Okay, also Leute, vielen Dank fürs Zuhören und denkt dran, dass der Stefan Hilfe mit seiner Heizung braucht. Heizung@sneakpot.de wird alles an den Stefan weitergeleitet, richte ich gleich noch ein. Und
ja,
genau. Gasheizung@sneakpot.de.
Heizung reicht.
Okay, gut. Ich dachte so, für die Zukunft nicht, dass wir da nochmal genauer differenzieren müssen. Wer weiß, was noch alles kommt.
Ja, wenn es noch eine andere, dann gibt es halt Ölheizung.
Ja, okay, gut.
Und dann halt die Kohleheizung.
Ah ja, da wären sofort Kindheitserinnerungen wach, wenn du von Kohleheizung sprichst.
Ja, der hätte
schon lange keinen Kohleofen mehr angefeuert.
Ja, Martin ist unser Spezialist für Pelletheizung.
Ja.
Ja.
Gut. Bleibt uns gewogen und schreibt Kommentare auf sneakpot.de und folgt uns bei Facebook und bei Twitter. Was ihr mit iTunes macht, müsst ihr selber wissen.
Wir haben einen netten Twitter-Kommentar gekriegt. Da hat ein Hörer doch glatt auf unsere Empfehlung dem Rot-Tatort geschaut und war begeistert.
Ja, habe ich gelesen.
Hab ich mich sehr gefreut.
Ja. Tschüss.
Tschüss.